Die Frage ist generell, dass wir uns natürlich sagen können, wozu brauchen wir unter Umständen überhaupt strategische Überlegungen, zumindest aus der Seite der Ärzte, weil wir ja nicht den Gesundheitsplan erstellen. Und andererseits haben wir ja eigentlich oder sind gewöhnt, dass wir Guidelines haben, die uns leiten sollen im klinischen Alltag. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass Guidelines natürlich die Evidenz der Literatur für uns aufbereiten und zusammenfassen, was extrem wichtig ist, weil wir hier auf dem Boden einer gewissen Wissenschaftlichkeit stehen und deren Ergebnissen. Letztendlich hat sich aber auch durchgesetzt, dass wir nicht nur die Ergebnisse zusammenfassen, sondern dass wir dazu übergehen, auch uns zu überlegen, welchen Nutzen stellen diese Ergebnisse dar. Und das ist für die Expertengremien schon gar nicht so einfach, diesen Nutzen einmal wirklich zu definieren. Aber es hat sich ein systematisches Vorgehen durchgesetzt, damit wir das haben. Und damit könnten wir eigentlich den Eindruck haben, dass wir damit zufrieden sein können, denn das wird ja eigentlich hier auch ständig reevaluiert und wir haben hier eine Vorgabe, nach der wir uns dann richten können. Der Punkt ist natürlich, dass Studien bestimmte Menschen einschließen, aber noch viel wichtiger auch bestimmte Menschen ausschließen. Das heißt, das Abbild einer Guideline ist natürlich nicht mehr das reale Leben, mit dem wir konfrontiert sind. Multimorbidität, das ist ein Schlagwort, ist hier schon gefallen. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir jetzt also über Evidenzen aus der Literatur nachdenken, dann müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass es keine einzige Guideline gibt, die bereits in der Praxis erprobt ist, denn das Zusammenfassen von Studienergebnissen bleibt immer noch mehr oder weniger graue Theorie, auf dessen Boden wir stehen. Deshalb haben wir ein anderes Problem und einen Auftrag, dass wir selbst, wenn wir diese Guidelines zumindest für uns herunterbrechen, die sogenannten Gaps evaluieren müssen, die in unserem Gesundheitssystem, zunehmend stellen sich ja Guidelines als globale Strategien dar, dass wir, was in unserem Land nicht existiert oder abweicht von diesem vorgeschlagenen Vorgehen, einmal uns überlegen müssen. Danach würden wir das herunterbrechen auf eine österreichische oder nationale Leitlinie. Und dabei taucht unweigerlich auf, dass wir eine ganze Reihe von Hindernissen entdecken, die wir mehr oder weniger gut überwinden können oder resignativ zur Kenntnis nehmen, oft in nicht vorhandenen Ressourcen etc., wo wir dann uns überlegen müssen, wie kommt das ins Leben, weil das Schlagwort ist immer die Implementierung und selbstverständlich dann auch eine Reevaluierung, ob man damit auch etwas erreicht hat. Daher geht es einmal darum, dass wir uns anschauen, wenn man die Asthma-Definition, wenn ich mit dem beginne, 2014 festgelegt hat, dann ist hier etwas zu erkennen, dass hier das Wort heterogene Krankheit eingeführt wurde. Und damit ist einmal eines klar, Asthma ist keine Krankheit schlechthin. Es ist ein heterogenes Auftreten von chronischen Atemwegsentzündungen, die in verschiedenen Ausprägungen bei Patienten vorliegen und die meisten sind dann definiert durch Symptome, die eben mit Husten, Atemnot, Engegefühl einhergehen. Und das Einzige, was Sie vielleicht alle gemeinsam kennzeichnen, so was wir vielleicht objektiv messen möchten oder könnten, wäre eine Verengung der Atemwege. Also das ist etwas, was sehr weit gefasst ist und was damit auch gleich klar macht, so einfach Bing, das hat man, ist das nicht. Und wir stehen daher vor dem Thema immer, wie viele solche Menschen betrifft das oder wie häufig ist dieses Problem. Wenn man also hier auf die publizierten Daten der Statistik Austria zurückgreift, das sind, glaube ich, die letzten Mikrozensusdaten, die hier aufgearbeitet waren, dann muss ich sagen, wenn wir hier Prävalenzen in der Bevölkerung anschauen, dann steht da aber oben drüber, wenn man es genau liest, es wurde jemand gefragt, hatten Sie jemals in Ihrem Leben Asthma? Das heißt, diese Daten, die wir besitzen, und wenn wir hier über 5 oder 6 oder 7% nachdenken, wenn wir Allergisches und andere Formen zusammenfassen, dann kennen wir hier eine Spitze des Eisberges, weil wir Menschen kennen, die, wenn wir sie fragen, angeben können, dass ihnen jemals jemand gesagt hat, dass sie Asthma haben. Also eine Befragung. Wenn Sie im Gegensatz dazu anschauen, was in Studien herauskommt, die epidemiologisch Stichproben herausgreifen, und hier habe ich jetzt eine Studie willkürlich Ihnen gebracht, die halt nach der Prävalenz zum Beispiel im Kindesalter sucht, dann sehen Sie natürlich, dass hier andere Zahlen in Prävalenzen herauskommen in bestimmten Gruppen oder wenn man es auf die ganze Bevölkerung umlegen würde und wir hätten eine Gesamtstichprobe der Bevölkerung, möglicherweise eine Zahl herauskommen könnte, die von dieser Zahl, die, wenn wir fragen, haben Sie jemals Asthma gehabt, hat Ihnen das jemand gesagt, abweichen könnte, weil wir natürlich dann undiagnostizierte Fälle mit einschließen würden, weil wir hier nicht gefragt haben, sondern untersucht haben. Das ist also der Boden, auf dem man immer steht, wenn man sich entschließen muss, wie stellt man fest, wie viele Menschen in unserem Land betrifft das und wie sehen die dann aus. Das heißt, wir haben die Problemstellungen bei diesen Erkrankungen, dass wir Diagnosestellung, Therapieführung, die Implementierung unserer Guidelines und den Aktionsplan, den wir meinen, haben zu müssen, dazu überlegen können. Und von der Diagnosestellung ist es aus meiner Sicht nun einmal so, wir haben den Hausarzt, der Einzige, der den Zugang hat zur Basisdiagnose, weil er die Klinik des Patienten in der Regel mit der Zugänglichkeit als Erster sehen wird. Er hat also die Symptome und dieser Mensch kann als Arzt geleitet sein, sich hier zu denken, es könnte sich um ein Asthma handeln. Er hat eigentlich auch gewisse Messinstrumente, wenn die auch derzeit nicht flächendeckend eingesetzt sind. Er könnte, wenn er es erlernt hat, eine Spirometrie durchführen und könnte auch nach Analyse suchen oder er könnte sich mit einem einfachen Messinstrument anschauen, ob diese Atemwegsveränderung auch eine bestimmte Variabilität, die auf Asthma hinweist, aufweist. Dann ist der Arzt ja in der Regel genötigt oder angehalten, weil dieser Mensch ja mit klinischen Symptomen kommt, vielleicht auch gleich einmal eine Erstversorgung einzuleiten und hier einzuschreiten, denn das ist erwartbar. Und von da nach da den Menschen zu schicken, muss ja nicht am selben Tag möglich sein oder muss auch ein Zeitfenster haben, das in der Zwischenzeit ein Handeln erfordert. Das sollte qualitätvoll möglich sein. Der Facharzt ist hier eigentlich einzubinden, weil dieses heterogene Bild sehr unterschiedliche Grundlagen in seiner Ausprägung haben kann, die dann in einer Guideline festgelegt aus den Ergebnissen der Literatur zu sehr differenzierten Therapien führen kann, die mehr oder weniger gefährlich, mehr oder weniger effektiv und mehr oder weniger teuer sein können. Das heißt, das komplexe Thema der Phänotypisierung und auch der Risikoevaluierung, die so ein Mensch hat, wäre schon eine Aufgabe des Facharztes, weil es hier auch eine erklecklich schwierige Differentialdiagnose geben kann. Deswegen sind die Guidelines auch sehr dick und sehr umfangreich und handeln das ausgiebig ab. Es würde eigentlich dann bedeuten, dass ein Behandlungsplan erstellt wird. Und Sie sehen, hier geht der Pfeil eigentlich zurück an den Hausarzt, weil wenn wir von der Prävalenz, die wir gesehen haben, ausgehen, und wenn wir die Zahl der Fachärzte jetzt oder in der Zukunft denn gegenüberstellen werden, dann ist nicht anzunehmen, dass der Facharzt der ausschließliche Ansprechpartner oder Führende für die Behandlung eines Asthma-Patienten in der Zukunft sein kann. Das heißt, wenn wir uns über die Therapieführung Gedanken machen, dann gibt es hier einfach nur zu überlegen, was ist einfach. Sie sehen hier, also hier gibt es in der Mitte eine lineare, konkordante Zusammenführen von Lungenfunktionsveränderungen und Symptomen, die in einer Ausprägung bei jemandem vorliegen können. Das sind so diese kindheitsallergischen Asthmatiker oft. Die haben ein Verhalten, dass das Symptom uns ganz gut leiten kann und auch das Ergebnis der Therapie hier sehr konkordant sein wird. Also habe ich keine Symptome mehr, habe ich auch eine gute Lungenfunktion. Das ist eigentlich eine Domäne, die der Hausarzt führen kann. Und nur diese Outliers, die dann mit diskordanten Symptomen hier in speziellen Gruppen, die wir jetzt nicht abhandeln, weil es keine fachliche Sitzung ist, die prädominant mehr Inflammation haben, die auf Therapie nicht konventionell ansprechen, die spezifische Behandlungen benötigen und auch aufwendige Untersuchungen, das sind die, die vielleicht dann auch in der weiteren Führung das Spezialwissen des Facharztes benötigen werden. Das heißt, wir haben eine ganz breite Gruppe von Asthmatikern, die sehr gut durch den Hausarzt abgedeckt sein werden können. Und wenn wir jetzt nachdenken, was würde das bedeuten für die guideline-konforme Implementierung, dann ist meine Überlegung, hier Ihnen zu zeigen, dass die Exazerbationen, das sind diese regelhaften oder nicht regelhaften, unerwarteten Verschlechterungen des Asthmas, das Aufflammen, die werden wohl oder übel durch den Hausarzt festgestellt werden müssen, auch in der Zukunft, weil sie dort die Erstanlaufstelle haben. Und wenn dann hier sozusagen eine schwere Form vorliegt, wo man systemisches Cortison einsetzen muss, auch guideline-konform, dann kann das wohl sein, dass man das in der Erstversorgung macht, aber es kann nicht sein, dass diese schwerwiegende Therapie mit vielen Nebenwirkungen regelhaft beim Hausarzt abgeholt wird, weil wir hier eine Lücke erzeugen, wo wir etwas Wichtiges, was für den Patient vielleicht interventionell geschehen müsste, verlassen. Das heißt, wenn wir es weiter spinnen und sagen, oh, jetzt habe ich das, so müsste ich zurück, bin in die falsche Richtung. Wenn wir es weiterspielen und sagen, der Facharzt sieht also symptomlastige Patienten, kriegt die mit den schweren Exazerbationen zugewiesen und kennt also die, die in ihrer Variabilität in diesen Standardtherapien nicht in den Griff zu kriegen sein, dann wird auch hier das Thema Corticosteroid, ein nebenwirkungsreiches, aber manchmal sehr hilfreiches Medikament, ein Thema sein, wie wollen wir damit umgehen. Die Guidelines geben das in Stufen an, der Therapieausprägung, was soll man noch selber machen und was nicht mehr. Und wenn ich auch auf dem Facharztniveau bin und sage, ich kriege das nicht in den Griff, ich habe eigentlich einen Patienten, den ich ständig, systemisch immer wieder anbehandeln muss, dann empfehlen die Guidelines hier immer noch eine Stufe 5 von alternativen Therapien. Und hier würden wir auch eine ganz klare Grenze ziehen können, wo wir Spezialzentren einsetzen, die dann spezifische Therapien machen können, ob das jetzt bronchologische Thermoplastie ist oder ob das aufwendige und teure Medikamente oder Biologicals der Zukunft sein würden. Das wäre eine klar zu definierende Kaskade, wo wir den Flaschenhals bis zur Klinik einfach einmal enger ziehen. Und daher wäre ich hier bei einem Vorschlag für einen Aktionsplan, den wir uns vornehmen könnten. Der Hausarzt ist der, der die Basisversorgung immer machen wird müssen. Er hat einen Diagnoseauftrag. Er wird aber auch eine gewisse Therapielimitierung sich selbst auferlegen sollen, wenn er das dokumentiert, dass er hier nachweislich häufiger zu systemischen oder sehr starken Medikamenten greifen muss, wo die Weiterversorgung zur Spezialisierung gegeben ist, wo wir eine obligatorische Differenzierung von Beginn an fordern wollen und eigentlich auch beim Facharzt, wenn es sich um ein schweres Asthma handelt, fordern, dass Netzwerke gebildet werden, dass wir diese Patienten dokumentieren, damit wir irgendeinmal etwas über Outcomes dieser Patienten wissen und damit Überweisungskriterien an Zentren festlegen. Die Spezialzentren würden diese alternativen, individualisierten Therapien haben, die für manche schwere Asthma-Patienten zum Tragen kommen und die sich dann aber auch verpflichten müssen, Outcome-Messungen und Dokumentationen einzuführen. Und Sie sehen in diesem Aktionsplan hier etwas an den Rand geschrieben, was rot geblieben ist, weil das derzeit, das kann man ja sich noch leidlich ausmachen, aber das hier fehlt uns komplett, das ist Schulung. Wer soll die tragen? Ganz sicher nicht der Arzt. Wir haben heute schon gehört, dass wir viel zu viele Dinge machen, die wir nicht leisten können. Da geht es nicht um Wissen, da geht es auch um Zeit und Einsatz. Also wir brauchen diese qualifizierte Pflege und Physiotherapie, die uns das abnehmen kann. Und das geht durch alle Stufen der Behandlung durch. Frage ist nur, wo bekommen wir sie her und wie implementieren wir sie? Und deswegen sind wir bei einem Umsetzungsplan, den wir uns vielleicht selber auflegen, wo ich mir überlegt habe, wer ist für welche Gaps in der Zukunft zuständig. Die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie und hier hätte ich auch die Allgemeinmedizinische Gesellschaft gut dazu geschrieben, sollte an den Qualitätskriterien und zwar heruntergebrochen auf Versorgungsstufen arbeiten, weil das andere haben uns ja die internationalen Experten abgenommen. Wir brauchen aber das GÖK und auch den Hauptverband, um über Bezahlung nach Qualitätskriterien einmal nachzudenken. Wir müssen uns selber auferlegen oder vielleicht gemeinsam auch uns erarbeiten, dass wir eine Dokumentationspflicht für diverse Outcomes einführen, sonst können wir diese Zielsetzungen um wie viel Prozent können wir was bessern, niemals beantworten. Und letztendlich bedeutet das, dass man eine Deklaration in diesem Gesundheitsplan haben wird, was soll eigentlich ein Spezialzentrum sein und was soll dort geleistet werden? Das ist sicher nicht hier in der Aufgabe, das ist hier in der Aufgabe und das sind Berufsverbände genannt, weil ich da an die Pflege und Physiotherapie und alle Berufsgruppen, die da zusammenarbeiten müssen, denke, das wäre etwas, was ich so in einem Schnellzug sagen könnte, was für Asthma aus der Guideline heruntergebrochen für uns der Implementierungsplan ist, der in den einzelnen Stufen bearbeitet werden sollte. Ich habe den Auftrag, in 15 Minuten auch die COPD abzuhandeln. Daher muss ich sozusagen hier zu einem sehr ähnlichen Muster übergehen. Wir haben bei der COPD eine neue Definition in den 14er Guidelines drinnen, dass es eine häufig auftretende Erkrankung ist, wo das Wort verhinderbar drinnen steht. Das ist eine große Bürde und eine große Aufgabe. Und das zweite Wort, das erfreulicherweise hineingekommen ist, wir selbst haben in unseren alten Guidelines immer hineingeschrieben, chronische unbehandelbare Erkrankung, und wir sind dazu übergegangen, die chronische Erkrankung in eine behandelbare Erkrankung umzubenennen. Sie ist zwar üblicherweise progressiv, und das ist eine vorsichtigere Formulierung, weil wir heute nicht wissen, wie viele von denen auch spontan stabile Verläufe haben könnten. Und es ist ganz zweifelsohne eine chronische Erkrankung, aber letztendlich muss der Zusammenhang zwischen Schadstoffexposition und diesem Erkrankungsmuster gegeben sein. Und es wurde hier auch ganz klar vermerkt, dass die Co-Erkrankungen zum Schweregrad des einzelnen Patienten beitragen. Das heißt, wir haben hier schon ein ganzes Aufgabenpaket alleine durch die Definition. Und wenn wir uns hier anschauen, das Thema ist ja heute schon mehrfach gekommen, wie viele Menschen rauchen, der Hochrisikofaktor schlechthin für COPD, dann will ich Ihnen was anderes zeigen. Es gibt in dieser Untersuchung, die publiziert ist von der Statistik Austria, echte Nichtraucher, also die nie geraucht haben. Und sehr traurig betrifft das nur die Hälfte dieser repräsentativen Stichprobe der Österreicher. Also daraus müsste man rückschließen, dass die andere Hälfte rauchassoziiert war. Und damit wissen wir, dass die Grundlage für COPD noch lange nicht abgeschafft sein wird. Und wenn Sie dann schauen, wie viele Menschen rauchen, dann verdünnt sich das zwar, wenn man die gesamte Stichprobe ansieht, weil ja da Kinder auch schon drinnen sind, und Sie sehen, dass sie lange braucht, um sich zu manifestieren, weil sie in den höheren Lebensaltern dann dichter auftritt. Und wir können eigentlich, wenn wir es so anschauen würden und sagen würden, wie sieht es denn aus nach der Prävalenz, wer treibt die Prävalenz nach dem Raucherstatus, dann könnten Sie auch sagen, wenn Sie jetzt schon wüssten, wie viele Päckchen raucht wer in der Bevölkerung, dann würden Sie auch sehen, dass der Zusammenhang mit der zunehmenden Zahl der Zigaretten ausgedrückt auch eine sehr große Rolle für die Prävalenz der COPD bestimmt, und das ist nicht nur in Australien so, sondern auch bei uns so. Das heißt, wir haben uns gleich selber die Antwort gegeben, was auch präventiv am wirksamsten wäre, um diese Erkrankungsgruppen zu vermeiden. Solange wir unsere Pläne für eine gute Raucherbehandlung und eine ordentliche Prävention nicht durchkriegen, wird die COPD von uns nicht in den Griff zu bekommen sein, vor allem nicht in der Prävalenz. Und dann kommt etwas, was bei dieser Erkrankung genauso wichtig ist, was zur Statistik zu sagen ist, weil dort wird immer gefragt nach den bekannten Diagnosen. Aber wenn Sie hier anschauen, das sind also alle Epidemiologiestudien, die zur COPD echt durchgeführt wurden, dann sehen Sie, dass immer nur der helle Anteil der war, der in der Untersuchung herausgekommen ist, dass die Menschen das schon gewusst haben. Also wenn Sie oben die Linie, die drüber gelegt ist, anschauen, dann sehen Sie, dass das immer irgendwo zwischen 70% und 90% herumtanzt. Also wir kennen ja tatsächlich nur die Spitze des Eisberges, und das müsste uns eigentlich in Bezug auf Chronizität und Ausschöpfung des Gesundheitssystems gruseln machen. Auch hier sind die Problemstellungen letztendlich die gleichen. Bei der Diagnosestellung haben wir eigentlich dieselben Möglichkeiten. Der Hausarzt wird zwei Möglichkeiten haben. Die eine ganz gute, er würde bei jedem Raucher noch husten und das Alter fahnden, dann hätte er schon eine sehr gute Frühuntersuchung, weil er selber eine Spirometrie durchführen kann, und er hätte die Möglichkeit, als einzige Schnittstelle die Krankheitserkennung durchzuführen. Auch wenn Sie noch so viele Zahlen erheben, dass der Österreicher gerne gleich zum Facharzt geht, diese Patienten mit den Symptomen, die kein Bewusstsein dafür haben, dass sie krank sind, die werden nicht zum Facharzt gehen. Der hier hereinkommt mit der sogenannten Exazerbation schon eher, der kommt auch hier, weil er Hilfe sucht, und der braucht eine Erstversorgung. Da ist auch vielleicht gar nicht so schnell festzumachen und klar, ob der COPD hat, weil den kann man in diesem Stadium nicht spirometrieren. Da gibt da geht die Schraube durch zum Facharzt. Und dann ist die Frage, was ist die Aufgabe des Facharztes? Auch der hat zwei Möglichkeiten. Der sieht jemanden in der stabilen Phase, wenn es gut geht. Da hat er eine Palette von Abklärung, lungenfunktionelle, saubere Diagnosen, Computertomographie haben wir gehört, Bronchiektasien erheben, Risikofaktoren suchen, Co-Erkrankungen abklären, ist obligat. Das wird schon in Zusammenarbeit mit anderen sein oder gut, wenn der Hausarzt ein Paket mitschickt, was der Mensch sonst noch hat. Und dann kriegt er vielleicht den in der Exazerbation weitergeschickt. Da ist es sehr, sehr wichtig, nicht zu übersehen, dass irgendeine andere Erkrankung, vor allem kardiale Erkrankungen, mitspielen und für diese Exazerbation verantwortlich sind. Also letztendlich wird der Facharzt doch hier eine Rolle übernehmen, eine gewisse Zuordnung von Risiko und Prognose zu erstellen, das wir als Phänotypisierung bezeichnen werden. Was macht der Facharzt aber noch? Er macht eine Therapieplanung und die würde man heute als modulare Behandlungsziele ansehen. Rauchen steht im Zentrum, muss im Zentrum stehen. Dann ist es gefolgt von Medikamenten. Das wird wichtiger sein jetzt in der Zukunft, weil so viele Medikamente auf den Markt kommen. Die Kombination zur Kombinationstherapie wird es nicht sehr einfach machen, wenn verschiedene Ärzte in der Erstverordnung der Medikation tätig sind. Bei der COPD ist das eine weniger große Gefahr als beim Asthma, weil die Erstverordnung dort immer noch an den Facharzt gebunden ist. Aktivität oder körperliche Inaktivität, Infekte und Depressionen sind die nächsten Kaskaden, die in der Therapie vom Facharzt festgelegt werden müssen. Das bedeutet, wir haben jemanden dahinter, der das dann durchführen muss. Das ist klar, das spielt sich nicht ab in der Ordination des Facharztes. Das geht zurück an den Hausarzt, das geht vor allem auch zurück an den Spezialisten und das ginge vor allem zurück in der idealen Welt an das Chronic Care Team. Und da wissen Sie, wenn wir meinen Physiotherapie, Diätologen, Krankenpflege, die auch zu Hause diese chronisch kranken Patienten führt, managt, anleitet und überprüft. Und auf der anderen Seite haben wir die Rehabilitation, damit wir hier wichtige Punkte abhacken in einer modularen Form, von ambulant bis stationär. Wir brauchen entsprechende Stellen, wo wir die Raucherentwöhnung tatsächlich platzieren können, wo sie dann auch stattfindet und zwar niederschwellig. Und wir brauchen Spezialzentren für Therapien, die dann speziell und teuer sind, also Beatmung auch zu Hause, ist evidenzbasiert heute, weil sie Mortalität und Wiederaufnahmeraten ins Spital senkt. Oder Flüssig-Sauerstofftherapien oder Dauersauerstofftherapien, wo es Anleitungen geben muss, sehr breite, komplexe Devices auszusuchen, das wahrscheinlich besser in Spezialambulanzen, ob die jetzt im Spital sind oder woanders, angebunden sein soll. Das heißt, wenn wir den Aktionsplan noch einmal nach demselben Muster durchschauen, bleibt der Diagnoseauftrag wiederum beim Hausarzt. Eine Therapielimitierung in der Erstverordnung wegen der Komplexität, welche Kombinationen an Medikamenten soll jemand bekommen, soll gegeben sein. Und auch hier geht es um die Überweisung, dass man eine obligate Differenzierung macht. Wir sind der Meinung, dass sehr schwere COPD-Patienten ebenfalls in ein Netzwerk gehören und dass Überweisungskriterien an die Spezialzentren da sein müssen. Das habe ich schon gesagt, es geht immer wieder darum, dass wir Outcome-Messungen brauchen. Und was Sie hier rot sehen, ist, dass Chronic Care statt Schulung alleine dazugekommen ist, weil das ist mehr als nur Schulung, das ist Betreuung. Da gehört die Rehabilitation dazu. Und in den Spezialzentren müssen wir auch die Möglichkeit haben, telemedizinisch zu arbeiten und Patienten draußen besser zu begleiten, weil sehr viele von diesen aufwendigen Patienten sind immer wieder hier in den Kliniken, auch wenn sie nur zu Kontrollen kommen, weil wir sie draußen aufgrund des Spezialisierungsgrades bei zum Beispiel Beatmung nicht überwachen können. Daher gibt es auch hier die Gaps, was wir uns wünschen. Wir würden hier die Berufsverbände in die Versorgungsstufen mit einbeziehen, weil Chronic Care ist ein integriertes Versorgungsmodell, das wir uns alleine ohne diese Berufsgruppen nicht ausdenken sollen. Wir müssten hier außer der Bezahlung nach Qualitätskriterien einführen, dass die modulare Rehabilitation eingeführt wird, wo nicht alle gleich zusammenbrechen müssen, weil alle stationär gehen müssen und weil wir viel zu wenig Plätze haben. Das ist nicht erforderlich. Man kann das abgestuft und nach dem Krankheitsbild angepasst in den Stadien der Erkrankung durchführen. Und wir würden uns auch hier eine Dokumentationspflicht von bestimmten Outcomes wünschen. Was bedeutet, dass wir hier mehr Hilfe brauchen bei der Deklaration von Spezialzentrum für alternative Therapien, ob das jetzt interventionell, chirurgisch, beatmungspflichtig oder sonst etwas ist, müsste man die Zentren gut verteilt machen. Sie haben es selber gesagt, in den Bundesländern haben wir sehr ungleichgewichtige Verteilungen. In einer Stadt ist die Zugänglichkeit noch relativ gut. Die Chronic Care Teams kann ich mir in der Stadt ja noch leichter vorstellen, dass Stützpunkte eingerichtet werden, aber wir brauchen diese Teams natürlich bei der großen Zahl der Patienten flächendeckend und wir brauchen, sage ich jetzt einmal, Schulungseinrichtungen, weil das ist ein komplexes Geschehen. Diabetes hat Schulung obligat, COPD und Asthma haben gar nichts. Das bleibt der freien Laufbahn überlassen und wir finden, dass es High Time ist, diese Gaps zu schließen, wenn wir in irgendwelchen Prozentzahlen von teuren Spitalsversorgungen drehen wollen. Damit schließe ich und hoffe auf eine Diskussion. Danke.